Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und um Verbrechen und Sühne geht es in dieser Sendung. Zwei autobiografische Bücher erzählen von wahren Kriminalfällen. Einmal aus der Sicht eines Täters. Der Fußballspieler Daniel Keiter-Rüel landet 2011 nach einer Karriereflaute im Gefängnis und verarbeitet seine Verführung in die Kriminalität nun in dem Buch »Zweite Chance«. Die US-amerikanische Dichterin, Kritikerin und Essayistin Maggie Nelson beobachtet einen Gerichtsprozess aus der anderen Perspektive. Als Angehörige eines Opfers sitzt sie im Gericht, denn ihre Tante Jane wurde ermordet. Die Roten Stellen, in den USA bereits 2007 veröffentlicht, ist gerade in deutscher Übersetzung erschienen. Und diese Autobiografie eines Prozesses, wie es im Untertitel heißt, enthält eigentlich alle Elemente für eine erfolgreiche True-Crime-Story. Die 23-jährige Jane, eine attraktive Jurastudentin an der University of Michigan, will im März 1969 per Mitfahrgelegenheit zu ihren Eltern reisen. Doch dort kommt sie nie an. Stattdessen wird ihre Leiche mit zwei Kugeln im Schädel gefunden. 35 Jahre lang bleibt der Fall ungelöst. Und hier beginnt Nelson zu erzählen. Ich habe den deutschen Übersetzer von Maggie Nelson, Jan Wilm, gefragt, wie weit denn die Sensationslust des True Crime die roten Stellen trägt.
Ja, Sie haben es schon angekündigt, dass das Buch 2007 erschienen ist. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, müssen wir es ein bisschen abgrenzen von der Popularität von Podcasts wie Serial und Criminal oder Netflix-Serien, die True Crime eben behandeln. Aber natürlich ist das Genre ganz alt. Also in der Sachliteratur hat es immer wieder Beschreibungen realer Kriminalfälle gegeben. Und natürlich auch in der Lyrik. Also in englischen Balladen des 17. und 18. Jahrhunderts hatte man beispielsweise immer wieder Berichte von tatsächlichen Verbrechen und natürlich auch in den Moritaten von Bänkelsängern. Ich glaube, dieses Sensationsgierige und Reißerische, das kommt im 19. Jahrhundert auf durch den Journalismus und durch auch das serielle Schreiben. Und davon distanziert sich Nelson ganz klar. Was sie macht, ist, meine ich, was Nachdenklicheres, vielleicht was Grübelnderes, was Träumerisches und auch ein bisschen Melancholischeres. Und die Suche nach Wahrheit und Lüge eines Kriminalverbrechens, die passt ihr natürlich sehr gut, weil die sich sehr interessant spiegeln lässt mit der Suche nach der Grenze zwischen Fakt und Fiktion in der Autobiografie und im Memoir und natürlich auch im Essay.
Es gibt aber trotzdem so eine gewisse Faszination, die Nelson zu diesem Fall hinzieht. Die Autorin ist 1972 geboren, also 3 Jahre nach dem Tod ihrer Tante. Und trotzdem lässt sie ihr unaufgeklärter Mord nicht los. Sie selbst bezeichnet dieses Leiden als Mörder-Mind. Und Sie, Herr Wilm, Sie haben diesen Ausdruck übersetzt mit dem deutschen, vielleicht erstmal etwas altertümlich anmutenden Mordgemüt, das ja offensichtlich mehr bezeichnen soll, als nur den Mord oder das Morden im Sinn zu haben. Was hat es denn mit diesem Mordgemüt auf sich?
Ja, das hat mir lange Kopfzerbrechen bereitet, dieser Mörder-Mind, vielleicht ganz treffend. Also mein Mind, mein Geist hat sich da lange damit beschäftigen müssen. Ich fand die Wendung Mordgemüt letztendlich sehr gut, weil mit dem Gemüt eines Menschen ja durchaus eben der Geist und aber auch die ganze emotionale Lage eines Menschen, aber auch der ganze Charakter und vielleicht übertragend der ganze Mensch gemeint sein kann. Und ich glaube, was sie eben immer wieder versucht und weshalb dieser Mörder-Mind, dieses Mordgemüt so gefährlich für sie ist, ist, dass das ganze Leben, der ganze Körper von ihr auch und natürlich die ganze Familie von diesem Mord in der Familie kolonisiert wurde und eigentlich nicht loskommt und irgendwie sklavisch darunter existieren muss. Und gegen dieses Sklaventum, wenn man bei der Metapher bleiben will, da hilft natürlich nur das Sprengen der Fesseln durch die Sprache, was Nelson dann in diesem Memoir oder in diesem Essay versucht.
Tatsächlich wird ja dieser Fall von Jane nicht aufgeklärt werden können und wird dann also nach so langer Zeit noch einmal geöffnet. Ein DNA-Test bringt dann tatsächlich auch einen neuen Verdächtigen ans Licht und es werden erneut Zeugen vorgeladen und Beweismittel gesichtet. Und Nelson nimmt also mit ihrer Familie an diesem Prozess teil und bei einer Zeugin beobachtet sie ein seltsames Gefühl, nämlich eine gewisse Scham, über die Geschichte von Jane zu sprechen. Die Autorin teilt diese Scham, die Geschichte einer toten Frau zu erzählen. Ist Ihnen dieser Scham oder dieser Skrupel beim Übersetzen auch noch in einer anderen Form begegnet?
Das ist eine schöne und, ich glaube, komplizierte Frage, die ich vielleicht so rasch nicht beantworten kann. Aber was man natürlich sagen kann, Sie haben es erwähnt, dass diese Scham, die die Figur Nancy Groh empfindet, das ist die Frau, die die Leiche entdeckt hat, die spiegelt sich wieder in Nelson. Und Scham ist, glaube ich, allgemein was wichtig für die Autorin ist, weil natürlich die Offenlegung der persönlichsten und intimsten Aspekte eines Menschen immer auch die Scham berührt. Und dadurch ist angedeutet, meine ich, die Frage, ob man Scham empfindet oder empfinden muss, wenn man auf diese Weise über einen toten Menschen schreibt. Und ein toter Mensch schämt sich natürlich nicht, aber vielleicht empfindet man Scham, wenn man einen toten Menschen betrachtet und beschreibt. Also ich glaube, wenn man einen toten Körper sieht, ist man einfach mit der, vielleicht im freudschen Sinne, mit der Unheimlichkeit konfrontiert und möglicherweise als affektive Reaktion empfindet man dann Scham, dass man sich abwenden kann. Und ich glaube, was das Buch für mich immer so interessant macht und auch beim Übersetzen immer wieder eine Rolle gespielt hat, weil ich natürlich ähnlich immer wieder beobachte, was Nelson beobachtet, ist, dass diese Scham, die man empfindet, wenn man sich mit diesem Leben dieser toten jungen Frau beschäftigt, dass diese Scham ethisch ganz notwendig und wertvoll ist, aber vielleicht ästhetisch und in literarischer Hinsicht hinderlich ist, weil man natürlich ganz offen hinschauen muss und die literarische Wahrheit wahrscheinlich nur dann kreieren kann, wenn man auf eine gewisse Weise schamlos hinschaut.
Und Sie würden sagen, das tut Nelson?
Ich würde sagen, dass sie das schon macht, aber man muss auch sagen, dass diese Schamlosigkeit, die sie anwendet, auch auf sich selbst bezogen ist. Sie geht mit sich immer auch hart ins Gericht und das hat sie auch in anderen Büchern schon gemacht. Es taucht hier zum Beispiel auch auf, dass sie Probleme mit dem Trinken hat und dass sie Probleme mit Drogen ein bisschen früher hatte, nicht mehr so stark. Aber das taucht immer wieder auf und sie thematisiert auch, was es eben bedeutet, wenn man über diese Tante schreibt oder wenn man überhaupt über einen toten Menschen schreibt. Und dieses Erkennen wollen, dieses Sezieren beim Betrachten, das hat immer auch ein bisschen was Grausames. Und das ist ein nietzschischer Gedanke, den sie auch in ihrem Text anzitiert.
Es gibt diese Schonungslosigkeit der Autorin und dann gibt es ja aber im Gerichtssaal noch eine ganze Reihe von Personen, die auf eine andere Art schamlos sind. Also es gibt sehr viele Erzählungen, die über sie auch kursieren. Es gibt ein True Crime Fernsehformat, das eine Folge über Jane dreht. Und auch Maggie Nelson schreibt ja über diesen Mordfall in zwei verschiedenen literarischen Gattungen. Das Memoir Rote Stellen erscheint 2 Jahre nach ihrem Gedichtband Jane a Murder, der bisher nur auf Englisch vorliegt. Woher kommt dieses Bedürfnis von Nelson, nochmal nachzulegen mit diesem Memoir?
In dem Gedichtband hat Nelson so eine eigene Detektivarbeit gemacht. Also es wurde immer weiter an diesem Fall ermittelt. Der Fall war 30 Jahre lang ungelöst, Sie hatten das erwähnt. Und Nelsons eigene Untersuchungsarbeit war natürlich darauf beschränkt, dass sie mit Mitteln der Poesie sich dieser toten Tante und diesem Mordfall annähern konnte. Und in dem Gedichtband macht sie das interessanterweise so, dass sie ihre Tante auch selbst zur Sprache kommen lässt. Also es tauchen immer wieder Tagebucheintragungen und Briefe von Jane auf und so gibt sie ihr da eine Stimme. Dann, 2 Jahre später, hat es sich ergeben, dass dieser Fall möglicherweise gelöst werden kann und er wird dann gelöst, wenn auch für Nelson vielleicht unzufriedenstellend. In diesem Memoir, die roten Stellen, kann, weil es vor Gericht geht und da natürlich nur noch Leute befragt werden können, die leben, Jane in dieser Weise keine Stimme mehr haben. Und so spielt dieses Buch, glaube ich, auch mit dieser Stille und mit dem Schweigen der toten Tante. Und natürlich hat sich eben einfach das Rad weitergedreht. Also es hat sich in diesem Fall Neues ergeben. Und ich glaube, das Bedürfnis, das zu schreiben und so gewissermaßen diese Figur Jane, die sie ja dann in der Fiktion oder in der Sprache geworden ist, auch zu befrieden. Und diesen Prozess oder die mehreren Prozesse, also den Strafprozess, aber auch die ganze Dauer ihrer eigenen Gedanken über diesen Mordfall in der Familie, begleitet Nelson in die roten Stellen und findet gewissermaßen einen Abschluss.
Jan Wilm, Sie haben bisher alle auf Deutsch erschienenen Bücher von Maggie Nelson übersetzt. 2017 erschienen hierzulande im Memoir Die Argonauten, ein Jahr später die poetischen Miniaturen Bluets. Und Sie haben damit, Herr Wilm, auch dafür gesorgt, dass die in den USA bereits vielfach ausgezeichnete Autorin auch bei uns immer bekannter wird. Wie haben Sie diesen Übersetzungsprozess ja nicht nur von der einen Sprache in die andere, sondern bei Maggie Nelson ja auch von einer angloamerikanischen Essay-Tradition in die deutsche erlebt? Sperren sich da manchmal die Nelson-Texte mit diesem starken Ich in der deutschen und sehr viel nüchterneren Tradition?
Ja, ich glaube ja und nein. Also es gibt einerseits einige Momente, wo man das Gefühl hat, diese sehr persönliche und im poetischen Inneren grabenden Texte und auch im Inneren der sprechenden angesiedelten Texte sind manchmal etwas quer mit der doch europäischeren Essayistik, die auf Montaigne zurückgeht, obwohl Montaigne natürlich auch in sich runtergestiegen ist. Gleichzeitig funktioniert es, glaube ich, besonders bei jüngeren Leserinnen und Lesern, die sich für Literatur und für Essayistik interessieren, sehr gut, weil sie mit Kulturtheorien und Gendertheorien und aber auch der amerikanischen Essayistik eigentlich ganz gut sozialisiert worden sind. Was ich eher beunruhigend oder verwunderlich finde und auch ein bisschen enttäuschend ist, dass im Mainstream leider manchmal immer noch eine Zurückhaltung besteht, was essayistisches Schreiben von Frauen betrifft, besonders wenn sie über ihre Sexualität schreiben, was Nelson ja in Die Argonauten oder in Blue jetzt auch tut. Und es ist doch merkwürdig, dass man in den prüden USA manchmal da ein bisschen weiter zu sein scheint als hierzulande. Und vielleicht damit verwandt wundert es mich manchmal, dass angemerkt wird, dass diese Texte von Nelson, aber auch von anderen Leuten, die in einem ähnlichen Modus schreiben, überfrachtet sind mit Zitaten oder mit Theorie. Und das wundert mich schon, dass wir hierzulande also da so ein bisschen spitzfingrig sind, gerade wo wir doch im Land des Geistes sind. Vielleicht braucht es einfach ein bisschen Zeit, aber man kann, glaube ich, sagen, wer gerne denkt, der wird mit Maggie Nelson natürlich sehr viel Freude haben.
Das sagt der Übersetzer Jan Wilm. In seiner Übertragung aus dem Englischen ist gerade Maggie Nelson, Die roten Stellen, Autobiografie eines Prozesses erschienen, im Verlag Hansa Berlin. Ebenfalls, wenn auch auf seine Weise schamlos, spricht Daniel Keiter-Rüel von seinen Verbrechen. 1989 in Wuppertal geboren, spielt Keiter-Rüel heute als erfolgreicher Stürmer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Eine Karriere, die dem einst hoffnungsvollen Nachwuchsfußballer niemand mehr zugetraut hatte. Denn im Jahr 2011 begeht Keiter-Rüel insgesamt 4 Raubüberfälle und kommt ins Gefängnis. Seine Autobiografie »Zweite Chance« erzählt vom sozial prekären Aufwachsen des Straßenfußballers und von der Verführung des unschuldigen Jungen durch mafiöse Kriminelle. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Es gibt mehrere mögliche Gründe für einen Fußballspieler, seine Autobiografie zu schreiben. Einer davon wäre, dass er Gott ist oder sich zumindest so fühlt, wie beispielsweise Franz Beckenbauer oder Zlatan Ibrahimovic. Dementsprechend tragen deren Bücher auch angemessen selbstbewusste Titel. Einer wie ich bei Beckenbauer, erschienen im Jahr 1975 und heute vergriffen, und Ich bin Zlatan bei Ibrahimovic. Ein anderer Grund ist eine Mischung aus Mut und Wut, die dafür sorgte, dass sich der ehemalige Nationaltorhüter Toni Schumacher seinerzeit mit seinem Enthüllungsbuch Anpfiff, man verzeihe das Bild, ins Abseits schrieb. Oder aber man ist tatsächlich ein streitbarer Intellektueller wie Ewald Lienen und hat das Fußballgeschäft schon zu aktiven Zeiten mit reflektierter Distanz betrachtet, wie Lienens 2019 erschienene Autobiografie »Ich war schon immer ein Rebell« beweist. Daniel Keiter-Rüel ist nicht Gott und nicht wütend, sondern demütig. Jedenfalls ist das der Eindruck, den er in seinem Buch »Zweite Chance« erzeugen will. Er ist auch kein Weltstar, sondern spielt seit Sommer 2018 mit Erfolg als Stürmer bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in der zweiten Bundesliga. Überregionale Schlagzeilen machte Keiter-Rüel im Jahr 2011, als er nach einer Serie von Raubüberfällen in seiner Heimatstadt Wuppertal verhaftet und zu einer 5,5-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Wie es dazu kam, wie er vom Straßenkicker zur Fußballhoffnung und dann vom Verbrecher zum Profifußballer wurde, schildert Keiter-Rüel oder sein Ghostwriter in einer betont schnoddrigen, dem Alltag abgelauschten und manchmal auch enervierend ungeformten Sprache. Da ist einer, so soll es suggeriert werden, der von unten kommt und sein Herz auf der Zunge trägt.
Ich bin ein harter Spieler und weiche keinem Zweikampf aus. Wer dieses Stahlbad im Bolzplatzkäfig über Jahre durchgestanden hat, der ist auch für den Fußball auf einem höheren Niveau geeignet.
Der sogenannte Käfig ist eine der Stationen von Keiter-Rüels Kinder- und Jugendzeit, die seinen Werdegang als Fußballer entscheidend geprägt haben. Ein kleiner, eingezäunter Bolzplatz, auf dem Keiter-Rüel mit seinen Freunden kickte. Dabei kam es auf Schnelligkeit, Reaktionsvermögen und Aggressivität an. Keita Rüel ist das Gegenteil des in Fußballakademien sorgfältig herangezogenen, stromlinienförmigen Elite-Kickers. Geboren 1989 als Sohn einer französischen Austauschstudentin und eines senegalesischen Vaters, der die Familie bald verließ, begann Keita Rüel tatsächlich als Straßenfußballer. Zum ersten Vereinstraining erschien er in Jeans, weil er noch keine Sportkleidung hatte. Glaubt man Keita Rüels Darstellung, war er stets der unbändige, anarchische Instinktkicker, der sich an keine taktischen Zwänge hielt und immer etwas mehr wollte als seine Mitspieler. Das ist mit Sicherheit eine Selbststilisierung, aber eine glaubwürdige. Wie überhaupt der erste Teil von Zweite Chance eine hochinteressant und mit Gewinn zu lesende Milieustudie darstellt. Das ändert sich schlagartig im zweiten Teil, in dem Zweite Chance zu einem Ärgernis wird. Max Eberl, der heutige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, wird mit dem wenig schmeichelhaften Satz zitiert, Keita Rüel sei in den Beinen Bundesliga, im Kopf nur Kreisliga. Nach 2 Jahren in der Jugend von Borussia Mönchengladbach zerschlagen sich Keita Rüels Hoffnungen auf einen Profivertrag. Er kommt zurück nach Wuppertal, ohne große sportliche und ohne berufliche Perspektive. Ab diesem Zeitpunkt bedient Keita Rüel in seinem Buch das Narrativ des unschuldig verführten Jungens.
Ich war 21 Jahre alt. Mafiosi und Gestalten, die welche sein wollten, hatte ich bisher nicht kennengelernt. Im Fußballgeschäft gab es Träumer, Schwätzer, Schreihälse und Aufschneider. Aber Ganoven? Mein moralischer Kompass muss in dieser Zeit unter dem Frust der Gesamtsituation gelitten haben.
Warum genau Keita Rüel den Anwerbungsversuchen der zwielichtigen Gestalten in seinem Umfeld nachgegeben hat und zum Verbrecher wurde, erfährt der Leser nicht. Fest steht nur, des Geldes wegen, so behauptet er, hat er es nicht getan. Und so richtig verantwortlich dafür war Keita Rüel auch nicht.
Das Geld versteckte ich wieder in meinem Kleiderschrank. Es war verrückt, völlig unwirklich. Ich lag da und dachte, jetzt bist du endgültig in einer Gang, ein Verbrecher. Krass. Ich fühlte mich wie ferngesteuert, wie ausgeknipst.
Sicher, Keita Rüel spricht von der Scham, die seine Taten in ihm hervorgerufen haben. Doch auch beim Lesen der minutiösen Beschreibungen der 4 Überfälle hat man stets das Gefühl, es fehle eine entscheidende Kleinigkeit, nämlich die Einsicht in die eigene Rolle. Das geht so weiter bei der Darstellung des Gerichtsprozesses. Die Anwältin war eine Versagerin, der Staatsanwalt ein scharfer Hund, der an dem Wuppertaler Jungpromi ein Exempel statuieren wollte. Erst als Keita Rüel dann im Gefängnis landet und mit Besessenheit an sich, seinem Körper und an seiner Karriere als Fußballprofi nach der Haftzeit arbeitet, ist er wieder bei sich selbst angekommen. Mit Erfolg allerdings, das gilt es anzuerkennen, und gegen alle Prognosen. Immerhin, der Strafvollzug scheint bei ihm Wirkung gezeigt zu haben. Das Bild, das erzeugt werden soll und das im Übrigen auch Weggefährten Keita Rüels in zwischen die Kapitel eingestreuten Einschüben vermitteln, ist das des netten Jungen, der immer nur spielen wollte und wieder unter schlechten Einfluss geraten ist. Es ist das gute Recht eines jeden Menschen, sich permanent als Opfer von Umständen zu inszenieren. Es ist im Gegenzug das gute Recht eines außenstehenden Betrachters, diese etwas plumpe, vermeintlich authentische Inszenierung als Whitewashing zu durchschauen. So endet ein zu Beginn überraschend lesenswertes Buch in der sprachlichen Ödnis des Einer gegen alle Klischees.
Christoph Schröder über Daniel Keita Rüel, Zweite Chance, mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball. Der Sportler schrieb das Buch gemeinsam mit Harald Braun und es ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln. Investigativ geht es gleich weiter nach den Nachrichten, wie und warum Viren, etwa das neue Coronavirus, aus dem Tierreich auf den Menschen überspringen und welche Gefahren das birgt, das fragen die Kollegen von Forschung aktuell unter anderem in ihrer Sendung vom Büchermarkt. Was das für heute, unter Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.